Wir haben jetzt die Möglichkeit, direkt von der Politik zu hören hier in Niedersachsen, was denn schon Handlungsstrategien für ein pluralistisches und demokratisches Niedersachsen, was sie sind und was die Parteien dazu sagen. Darf ich Sie denn auf die Bühne bitten, Herr Dr. Pantazis, Herr Eilers, den Onay und Frau Bruns. Frau Bruns ist und Frau Hartmann. Gut, ich höre jetzt gerade, also Dr. Pantazis kommt erst später, kommt um 15 Uhr und Frau Bruns hat abgesagt wegen Krankheit. Okay, gut, dann machen wir jetzt erstmal weiter. Sehr schön, also wir haben, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben schöne Fragen vorbereitet. Zu Beginn würde ich Sie bitten, zunächst sich erstmal vorzustellen und Ihre Funktion innerhalb der Partei. Oder Sie haben es, also Frau Nagy-Bruhr hat ja jetzt schon vorgestellt, vielleicht Frau Hartmann nochmal von AMFEN. Und aber wenn Sie beide sich nochmal Ihre Aufgabe innerhalb der Partei vorstellen, kurz natürlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Eilers, bin neu im Niedersächsischen Landtag drin, jetzt seit knapp einem Jahr, 14. November war ja die Konstituierung. Ich komme selbst aus dem Landkreis Cloppenburg, einer ja, ländlich geprägten Region. In der neuen Funktion habe ich jetzt auch das Amt des integrationspolitischen Sprechers übernommen. Ich muss dazu sagen, bin natürlich etwas neu und Integration ist bei uns im Landkreis natürlich auch eher durch Spätaussiedler geprägt. Wir haben sicherlich auch im Zuge der Flüchtlingswellen entsprechende Aufnahmen gehabt. Aber die Integration ist bei uns im Landkreis Cloppenburg-Vechta doch hauptsächlich immer im Bereich noch der Spätaussiedler vielleicht zu sehen. Wie gesagt, ich bin jetzt relativ kurz im Amt. Damals war ich beim Niedersächsischen Integrationsrat. Da haben ja Onay und ich uns auch dann das erste Mal schon kennengelernt. Das war ein bisschen für mich ein Sprung ins kalte Wasser. Das erste Mal dann vor einem so großen Publikum zu dem Thema zu sprechen. Ich hoffe, dass ich Ihnen Fragen, die Sie gleich stellen werden, beantworten kann. Wenn nicht, reiche ich es gerne dann auch mal nach. Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank auch meinerseits für die Einladung. Belet Onay ist mein Name. Ich bin aus Hannover. Mein Wahlkreis ist Hannover-Linden. Ich bin allerdings der einzige grüne Abgeordnete aus der Region, sodass ich eben auch das Glück habe, die gesamte Region zu betreuen. Ich bin seit 2013 im Niedersächsischen Landtag und mache dort Innenpolitik. Ich bin von der Ausbildung Jurist und eben auch deshalb in dem Bereich Innen- und Rechtspolitik tätig. Ich hatte in der letzten Legislaturperiode gerade so die im Innenausschuss die Themen ausländerrechtliche Fragen, flüchtlingsthematische Fragen mitbegleitet. Wir hatten dann noch eine separate migrationspolitische Sprecherin. In diesem Jahr allerdings, jetzt in der neuen Legislaturperiode, habe ich neben dem Komplex Innenpolitik auch den Teil Migrationspolitik mehr oder weniger ganz für mich alleine. Wobei man sagen muss, dass es ja ein Querschnittsthema ist, das auch viele weitere Bereiche über Kultus, Soziales und so weiter und so fort mit berührt. Insofern sind wir als Fraktion auch sehr, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich komme gebürtig aus Goslar, aus dem schönen Harz und wohne seit 2001 in Hannover.
Gut.
37 Jahre.
Okay. Dankeschön.
Ich mache es auch ganz kurz, das geht schnell bei mir. Jena Budialo Hartmann, mein Name, bin seit eineinhalb Jahren inzwischen Referentin der Geschäftsführung bei AMFN e.V. und bin dort für die Professionalisierung von den Migrantinnen, Migranten-Selbstorganisationen niedersachsenweit zuständig. Inzwischen haben wir auch ganze 50 Migrantinnen, Migranten-Selbstorganisationen aus niedersachsenweit, die bei uns Mitglied sind, was uns sehr freut und es ist für mich eine Aufgabe, die mich wirklich sehr erfüllt, denn diese Migrantinnen, Migranten-Selbstorganisationen machen die Arbeit vor Ort, indem sie eben daran arbeiten, Teilhabe, Menschen Migrationsherkunft möglich zu machen. Und neben alledem, was ich eben angesprochen habe, bin ich natürlich auch für die Betreuung oder Zuarbeit zur Geschäftsführung oder aber auch Unterstützung beim Vorstand. Öffentlichkeitsarbeit mache ich auch unter anderem. Und ansonsten als letzter Punkt Vertretung von AMFEN in Gremien, in der Landespolitik. Soweit erstmal von mir.
Dankeschön. Frau Nagy-Bruhr, haben wir schon gehört. Die erste Frage. Frau Ministerin hat ja heute Vormittag auch erklärt, der soziale Wandel kommt nicht von alleine und es gibt sicherlich noch eine Reihe zu tun. Der Vortrag heute Morgen hat gesagt, ein Rechtsruck hat es in Deutschland, kann man so nicht nennen. Das ist kein Rechtsruck, sondern die Ansichten waren schon immer da, die waren noch nie weg. Die erste Frage, also erstmal an die an Herrn Onay. Was hat Ihre Partei gegen den Rechtsruck in Deutschland unternommen? Also bezogen, wie gesagt, den Rechtsruck hat es ja anscheinend nicht gegeben, aber natürlich ist fühlbar, dass sich doch etwas verändert hat in der Gesellschaft. Nicht zu lange, bitte, aber...
Ja, Sie unterbrechen mich ja, wenn es zu lang wird. Also jetzt, um im Namen meiner Partei zu sprechen, muss man ja sagen, der Rechtsruck oder die Rechtsentwicklung oder diese Artikulation von des rechten Potenzials, muss man ja sagen, das immer da war in dieser oder jener Form und sich jetzt in Form von einer neuen Partei, in Form von unterschiedlichen Bewegungen artikuliert, ist ja im Grunde das genaue Gegenteil von uns. Also es wird ja, wenn Sie da auf den Reden das mal verfolgen, sprechen die ja immer von grün-links-versiffter Gesellschaft. Und damit sind wir gemeint, unter anderem mit unserer Politik. Also wir sind sozusagen das klare Hassbild genau dieser Entwicklung. Da könnte man sich drüber freuen, das ist fast schon wie ein Qualitätsmerkmal, wenn man von denen sozusagen beleidigt wird. Allerdings ist das auch tragisch, weil klar wird, dass eine besondere oder eine gewisse, ein gewisser Teil der Gesellschaft ein klares Problem hat mit dem, was gerade auch im Vortrag deutlich wurde, mit einer vielfältigen, pluralen, unterschiedlichen Gesellschaft, wo diese Unterschiede auch respektiert dargestellt werden in Staat, in Politik, in Gesellschaft und auch ihren Platz und ihre Förderung bekommen, sozusagen ihre Unterstützung bekommen. Und dafür stehen wir auch. Wir haben das in der Vergangenheit hier im Land sehr intensiv gemacht, was die Förderung unter anderem auch der AMFen angeht, also auch die finanzielle Unterstützung von Migranten-Selbstorganisationen, aber auch strukturell haben wir da sehr stark versucht, in der letzten Legislaturperiode darauf einzugehen, um ein landespolitisches Thema noch zu nehmen, zum Beispiel Kultus, herkunftssprachlicher Unterricht, den viel stärker aufzubauen. Aber auch viele weitere Bereiche waren wir als Grüne auch immer die treibende Kraft, das fortzuführen. Und wir geben uns natürlich auch innerparteilich Mühe, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch Teil der Partei sind, Gesicht der Partei sind und auch mitmachen können. Wir sind sehr basisdemokratisch aufgestellt, sodass im Grunde egal ist, woher jemand kommt oder was sozusagen die eigene Vita ist, sondern Mitglied sein reicht und man kann sehr bunt mitmischen, Anträge stellen. Also ob man Parteivorsitzender ist oder normales Basismitglied, macht da keinen großen Unterschied.
Mhm, danke. Herr Eilers.
Also Mitglied, egal welcher Nation, kann man natürlich auch bei der CDU werden. Wir sind natürlich jetzt, wenn man es mal rein plastisch sieht, sicherlich rechter aufgestellt. Rechts aber in einem, jetzt einfach vom Plenum her gesehen. Wichtig ist uns eine ganz klare Abgrenzung natürlich auch zur AfD. Und ich glaube, das ist auch beim neuen Niedersächsischen Landtag deutlich geworden, dass ja jede Fraktion jegliche Zusammenarbeit auch mit der AfD abgelehnt hat. Dass es sicherlich bei der CDU hier und da schwieriger ist, sage ich jetzt mal, oder einigen Leuten, wir stehen ja vor der Wahl einer neuen Vorsitzenden oder eines neuen Vorsitzenden, auch da wird natürlich gleich dann viel rein interpretiert, gibt es jetzt den Rechtsruck in der CDU, muss man vielleicht schauen, dass wir natürlich mit Angela Merkel jemanden gehabt haben, leider gehabt haben, die eigentlich eine sehr liberale und offene Politik gemacht hat, was mir persönlich auch dann leid tut, dass sie für den Vorsitzposten nicht mehr zur Verfügung steht. Man wird abwarten müssen, wer nun hier den Vorsitz übernimmt, aber dass damit gleich zum Beispiel auch ein Rechtsruck innerhalb der Partei zu sehen ist, das glaube ich nicht. Es wird sicherlich so sein, dass man, wenn man jetzt mal Friedrich Merz nimmt oder auch Jens Spahn, natürlich konservative Werte mehr in den Vordergrund stellt. Ob diese konservativen Werte nun rechts sind, nicht? In dem Sinne, wo wir, glaube ich, alle gemeinsam von rechts reden, das würde ich bezweifeln. Es sind halt konservative Werte.
Dankeschön. Vielleicht, Frau Nagipur, vielleicht können Sie auch zu der Frage aus Ihrer Sicht sagen, was könnte, also nicht Ihre Partei, sondern was würde denn aus Ihrer Sicht getan werden müssen, um dem zu begegnen?
Also ich denke, dass ich das eigentlich in dem Vortrag recht deutlich zum Ausdruck gebracht habe, dass, wie Sie aber eben auch angeführt haben, strukturelle Veränderungen kommen müssen. Also strukturelle Veränderungen bedingen ja das Zusammenleben. Also wir leben ja nicht im rechtsfreien Raum. na, wobei rechts doppelt zu verstehen, aber egal, also wir leben nicht im Recht, aber die bedarf es, also ob es eben jetzt gut auf Landesebene kann man natürlich da auch an ein Partizipationsgesetz denken, kann man an ein Landesantidiskriminierungsgesetz denken. Und da habe ich zum Beispiel, muss ich sogar sagen, im Vergleich zu Berlin mit Wohlwollen gesehen, dass ich glaube, letztes Jahr, oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das war, als das Gaststättengesetz hier erneuert wurde in dieser unglaublich wichtigen Frage der Diskriminierung vor der Clubtür auch. Also das ist in Berlin ist es einfach Thema, da redet man jetzt so ein bisschen drüber, ist jetzt langsam auch mal da, ist natürlich absurd, aber ist jetzt auch mal in der größten Clubstadt angekommen, dass es auch Diskriminierung an der Clubtür, also Rassismus vor der Clubtür geben kann, dass manche Menschen reinkommen, manche nicht, nach ja, unter anderem nach Hautfarbe. Und um da, man soll ja beim Positiven natürlich auch mal anfangen, das eben zumindest aus der Politik hier, aus der Gesetzgebung hier vorwegzunehmen, das finde ich beachtenswert. Also im positiven Sinne, dass das auf Landesebene in Niedersachsen geändert wurde. In Berlin gibt es das noch nicht. Also da gibt es keine Änderung im Gaststättengesetz, dass man die Clubinhaber, Inhaberinnen dafür verantwortlich machen kann, wenn eben Rassismus vor der Clubtür passiert.
Dankeschön. Und ja, Frau Hartmann. AMFEN und Migrantenorganisationen leisten ja, haben ja ganz viel unternommen. Und auch die AMFEN hat in den letzten Jahren auch schon einiges unternommen gegen den Rechtsruck oder an Öffentlichkeitsarbeit. Was genau wurde getan?
Ja, also soweit ich mich erinnern kann, da war ich gerade mal ein halbes Jahr als Referentin der Geschäftsführung. Da haben wir halt an einem Förderungskatalog gearbeitet, in den wir dann auch gleich halt nach den Landtagswahlen an alle gewählten Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags geschickt haben, ausnahmsweise natürlich die AfD, weil man weiß, was für Positionen uns bezüglich haben. Ja, mit der Bitte, die zu berücksichtigen, auch im Hinblick auf Koalitionsverhandlungen, ne, dass eben in der vergangenen Legislaturperiode das AMFEN eben bei der Kommission zur Frage für Migration und Teilhabe auch intensiv beratend mitgesessen hat und immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es wichtig und richtig ist, eben ein Partizipationsgesetz, das, was Sie eben in Ihrem Vortrag auch ein Teilhabegesetz, das längst überfällig ist, da endlich geben muss, damit wir eben dieses Thema ernsthaft angehen können. Und hinzu kommt wirklich, dass man jetzt sieht, dass eben die Tatsache, dass wir dieses Gesetz nicht haben zustande bringen können in der vergangenen Legislaturperiode, dass genau jetzt in vielen Bereichen zu Teilhabe im Migrationsbereich allgemein eben viele Kürzungen derzeit stattfinden. Also man merkt es im Hinblick auf die Haushaltsberatungen und das finde ich fatal im Hinblick auf Zusammenhalt in der Gesellschaft und das eben auch, mein Chef hat es genau, also Herr Dr. Hadid hat es auch in seiner Rede erläutert, dass eben ein Koalitionsvertrag da ist, der eben nicht definiert, wie stellen wir uns die Einwanderungsgesellschaft vor, was sind die Visionen, wie wir Zusammenhalt stärken wollen, wie wir mehr Teilhabe möglich machen. Und als letzter Punkt würde ich nur ansprechen, ja, okay, die Frau Ministerin hat ja auch angesprochen, 21% aus Niedersachsen haben eine Migrationsherkunft. Aber wenn ich mal halt alleine die Stadt Hannover und Region anschaue, jedes zweite neugeborene Kind hier in Hannover hat eine Migrationsherkunft und in der Region sind es sogar ein Drittel. Und das heißt, wir sind keine Minderheit mehr oder es entwickelt dahin, dass wir eben halt immer mehr werden. Wie gehen wir mit um? Und da ist dann auch für uns unsere Forderung und Erwartung, dass auch Richtung Politik, dass das sich dann auch in der Verwaltung widerspiegeln muss, wie das spiegeln soll. Und das ist nicht der Fall und da ist noch viel Arbeit.
Okay, ja, danke schön. Ja. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Publikum. Wir haben ein Rassismusproblem in allen gesellschaftlichen Bereichen. Mit welchen Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen wird die Politik dagegen steuern?
Also man muss vielleicht sagen, dieses Rassismusproblem ist ja vielschichtig und deshalb kann es da auch nicht eine eindimensionale Antwort darauf geben. Also Politik kann da nicht alles lösen. Wir können aber gut die Strukturen so aufstellen, dass man da, glaube ich, gute Instrumente schafft, um dagegen auch anzugehen. Wir haben zum einen das, die Landeszentrale für politische Bildung in der letzten Legislatur wieder aufgebaut hier, die, finde ich, auch jetzt wieder gute Arbeit aufnimmt und machen kann und auch natürlich dieses Thema viel stärker angehen muss. Das Zweite muss klar sein, ich hatte damals dieses Gesetz zu den Diskothekentüren. Das ist natürlich ein kleines Alltagsthema, wo man sich denkt, okay, ob man in die Disco reinkommt oder nicht, mag vielleicht nicht so entscheidend sein. Also das Problem ist auch nicht der Eintritt in die Disco, sondern diese Rassismuserfahrung an der Tür für junge Menschen, was einfach super erniedrigend ist. Und wir hatten damals gesagt, wir haben klare Spielregeln in diesem Land. Darauf wird ja immer auch von Politik oder von vielen Politikerinnen und Politikern Bezug genommen. Unser Grundgesetz, ne, häufig ist das eher so eine Keule gegen Minderheiten. Eigentlich ist das die Spielregeln unseres Landes und da ist Rassismus eben kein Bestandteil. Deshalb muss sich das ganz klar auch in den Gesetzen wiederfinden. Rassismus muss geahndet werden, dort wo es auftritt. Wir haben da eben die klare das als Ordnungswidrigkeit definiert, damit das geahndet werden kann von Seiten der Stadt. Wir haben darüber hinaus aber auch, glaube ich, ganz entscheidend die Frage zu beantworten, wie kriegen wir eigentlich die Gesellschaft in die Verwaltung? Also wie kriegt man das wirklich zu einem Spiegel der Gesellschaft hin? Also wenn Sie hier in Hannover, um es mal ganz bildlich zu sagen, vom Bahnhof mal Richtung Landtag gehen, so am Köpke vorbei, da werden Sie eine sehr vielfältige Stadtgesellschaft sehen. Alle möglichen Altersgruppen, alle möglichen Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, ganz unterschiedliche Geschlechter. Und wenn Sie dann in den Landtag kommen, wird es sehr, sehr eindimensional. Dasselbe im Rathaus, in der Verwaltung. Und das ist echt ein Problem. Wir haben gerade mal, ich glaube, 7 Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund jetzt im Landtag. Im Bundestag liegt es auch bei gerade mal 7-8%. Der Frauenanteil ist übrigens auch sehr schlecht, weil Sie das vorhin angesprochen haben. Also es ist ein massives Problem der Repräsentativität einfach auch, wenn das nicht stattfindet. Das ist ein Legitimationsproblem für Politik, für Verwaltung. Und dem muss man beikommen. Die Polizei beispielsweise macht das schon sehr intensiv und sehr aktiv. Die sind mittlerweile auf 12%, 13% der neu eingestellten Anwärterinnen und Anwärter für den Polizeidienst. Im Lehrern- und Lehrerbereich ist das auch sehr stockend und passiert da ein Stück weit. Und da muss man sich echt die Frage stellen, ist die Quote wirklich keine Hilfe? Ich denke schon. Also um ein Beispiel zu nehmen. Wir haben jetzt im Landtag eben auch da ein massives Problem, dass Frauen unterrepräsentiert sind, nicht bei uns Grünen. Wir haben eine klare Quote, 50-50. Die Hälfte der Fraktion sind bei uns Frauen. Und von daher glaube ich schon, dass das eine Möglichkeit wäre, da auch mit Quoten so lange zu arbeiten, bis wir einen Satz geschaffen haben an Personen, die sozusagen tragend sind, wo sich das hoffentlich dann erübrigt, diese Problematik. Ich weiß allerdings, dass das verfassungsrechtlich nicht ganz einfach ist, mit dem Wahlrecht und den Wahlkreisen, weil dort natürlich die Kandidatinnen und Kandidaten gerade bei den großen Parteien aufgestellt werden. Aber Frankreich macht vor, dass man da nach Lösungen suchen kann und auch unbedingt sollte.
Ja, Unai hat es angesprochen, das ist natürlich für die großen Parteien ein Problem. Also eine Quote grundsätzlich halte ich nicht für sinnvoll. Sie wird ja auch bei den großen Parteien im Endeffekt praktiziert. Das Problem ist nur, dass oft leider an der Basis auch entsprechend Personen fehlen, die Bereitschaft haben, wenn ich jetzt bei politischen Ämtern bleibe, auch dort aktiv zu werden. Ich glaube, dass alle Parteien relativ offen sind und liberal, Sie haben es ja vorhin gesagt, egal, ob ich nun Mitglied werden möchte oder ob ich mich engagiere, ob ich dann auch ein weitergehendes Amt anstrebe, das ist ein grundsätzliches Problem. Was wir aber auch nicht nur in der Politik haben, Sie sehen es ja bei Vereinen, bei unseren Strukturen, die wir hier kennen, dass es immer leider schwieriger wird, Leute zu finden, die auch Verantwortung für gewisse Sachen übernehmen. Und das ist, glaube ich, das, was auch Politik in Niedersachsen leisten muss. Wir müssen das Ehrenamt, das ist mir ein wichtiges Anliegen, egal in welchen Bereichen, einfach mehr stärken und mehr anerkennen. Und ich glaube, dass wir dadurch auch gerade an der Basis an den Kommunen oder in den Kommunen natürlich für vieles, für die Integration von Menschen, für das Zusammenleben miteinander eine ganze Menge schaffen. Wenn wir das Ehrenamt zurzeit nicht gehabt hätten oder in den letzten Jahren nicht gehabt hätten, dann wäre ganz, ganz vieles im Argen gewesen.
Ja.
Nur ganz kurz eine Ergänzung, weil das jetzt mehrmals angesprochen wurde, dieses Partizipationsgesetz. Es gab ja hier in Niedersachsen auch, da waren die Ampfen ja auch in den Beratungen immer wieder mit beteiligt, auch eine Initiative von uns Rot-Grün damals, ein solches Gesetz hier einzubringen. Das hätte tatsächlich eine genaue, klare Definition der Ziele, der Zwecke sozusagen unterschiedlicher Maßnahmen mit sich gebracht. Die halte ich nach wie vor für eine sehr, sehr wichtige Initiative. Nur dieses Gesetz ist letztendlich leider nicht verabschiedet worden. Uns ist der Koalitionspartner da leider von der Schippe gegangen. Aber an diesem Gesetz kann man, finde ich, an der Entwicklung dieses Gesetzes kann man übrigens, das wäre nochmal eine andere abendfüllende Diskussion, auch sehr gut nochmal sehen, wie sich Migrationspolitik und der Blick auf Migrationspolitik seit 2013, wenn man jetzt mal die Legislaturperiode hier nimmt, also die Welt war damals eine völlig andere. Als ich in den Landtag kam, 2013, sehr positiv besetzte Maßnahmen, die wir damals verkündet, geplant haben. Und dann die Jahre 2015, 2016, Pegida und all das sozusagen, was damit und wie das sozusagen den Blick und leider auch den Mut vieler politischer Akteure im Blick auf migrationspolitische Fragen geändert hat. Aber wie gesagt, dieses Gesetz ist nicht in der Schublade verschwunden. Wir werden das auch, kann ich ankündigen, nochmal einbringen und auch nochmal aufwerfen, die Diskussion. Aber die Frage ist natürlich, ob sich dafür auch politische Mehrheiten dann finden in Niedersachsen.
Ich habe tatsächlich aber noch zwei Anmerkungen zu Ihnen, Herr Eilers. Und zwar, zum einen haben Sie eben so voller Überzeugung gesagt, dass in den großen Parteien die Quote kein Problem sei oder längst durchgesetzt werde. Da würde ich mir tatsächlich ein paar mehr Ausführungen zu wünschen, weil ich es anders sehe. Und zum anderen haben Sie eben zwar das Ehrenamt gepriesen, das sehe ich genauso, ich finde das Ehrenamt auch sehr wichtig, aber das haben Sie quasi als Überleitung zu Ihrem Punkt, Herr Unner, dass es eben wichtiger ist, dass Menschen aus Einwandererfamilien auch in die Verwaltung kommen, in Verwaltungsstrukturen, also strukturelle Arbeit auch leisten, und zwar auch hauptamtlich. Und da sprachen Sie dann davon, dass es immer schwierig ist, Menschen zu finden, die Verantwortung übernehmen. Und irgendwie, der Rückschluss ist dann jetzt für mich, dass Sie damit suggerieren, dass Menschen aus Einwandererfamilien weniger Verantwortung übernehmen können und deswegen eher im Ehrenamt aufgehoben sind. Oder ich hoffe, ich habe Sie falsch verstanden.
Das haben Sie mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe einerseits das Ehrenamt gelobt, ich habe andererseits gesagt, dass ich für Quoten, ob sie nun bei der Aufstellung von Kandidaten oder sowas gelten, nicht so viel halte. Und ich habe gesagt, dass es auch in den großen Parteien natürlich, wenn Sie die CDU jetzt nehmen, es schon so ist, dass man sagt, unter den, wenn Listen aufgestellt werden, für die Listen, nicht, bei den Wahlen, was also jeder Kandidat versucht ja bei einer Wahl direkt reinzukommen, aber dann zieht ja doch dann auch bei Kommunalwahlen die Liste. Und dann ist es so, dass ja an zweiter Stelle zum Beispiel dann eine Person eine Frau sein sollte oder eine Person unter 30 Jahren, dann an dritter Stelle mindestens, also dann spätestens eine Frau sein sollte, an vierter Stelle es dann wieder egal ist, an fünfter Stelle eine Person unter 40 Jahren, um auch Jüngere zu machen. Also da hat jede Partei sicherlich andere Modelle. Wir haben als Vorsitzende haben wir eine Frau oder einen Mann. Bei den Grünen ist es halt die Doppelspitze, sage ich mal, im Vorstand. Das handelt jeder anders. Aber ich glaube, dass Qualifikation grundsätzlich ja wichtig ist. Also alle sind im Ehrenamt gut aufgehoben. Jeder, der Ehrenamt macht, weiß, was es ja auch menschlich für eine Bereicherung sein kann, sich zu engagieren, egal ob mit Migrationshintergrund oder ohne. Nur was Sie gesagt haben, wenn ein Gesetz nur darauf hinauszielt, Quoten zu erfüllen und zu sagen, ich muss mindestens 10-20% der Verwaltung müssen mit Personen mit Migrationshintergrund besetzt sein, dann glaube ich, dann schafft das eher vielleicht Unfrieden. Es muss da auch die Qualifikation für die entsprechenden Jobs an erster Stelle natürlich ganz klar vorne stehen. Dass ich eine gewisse von Starren, ja, das Ziel, aber ich glaube, ich sage ja, ich habe es eingangs gesagt, Sie haben natürlich in städtischen Strukturen andere Verhältnisse noch, wie ich mehr von aus dem ländlichen Bereich komme. Und wenn ich die Spätaussiedler mal als Beispiel nehme, dann hat es dort, wenn ich mich umschaue, ob das in den Gemeinden oder in der Stadt ist und mal nachfragen würde, da ist es ja manchmal nicht so offensichtlich durch die Hautfarbe oder so, dass ich sofort sagen kann, das ist jemand, der vielleicht Migrationshintergrund hat. Wenn ich das mir anschaue, dann möchte ich behaupten, dass wir dort bei Quoten, wenn ich das nachfragen würde, weit über dem liegen, was hier vorhin genannt wurde, wo wir hier vielleicht im städtischen Bereich sind.
Frau Hartmann, ja. Genau, ich wollte mal kurz darauf eingehen. Es ist aber wie Studien und wirklich Belege es wirklich dann auch zeigen, dass es Tatsache ist, dass wir immer mehr Menschen Migrationsherkunft, die sehr gut qualifiziert sind, haben, die aber leider es sehr schwer haben, überhaupt an einen Job zu kommen, zumindest halt entsprechend deren Qualifikationen und im Hinblick der Tatsache, dass eben alleine der Name bei einer Bewerbung dazu führt, dass diese Menschen abgelehnt werden. Und hinzu kommt, dass aber auch zum Teil, oder es ist ja so, dass halt Menschen, die eben andere Herkunft haben oder wie man es immer nennen mag, deutsche Menschen eben halt auch bei Bewerbungsverfahren da sind, die eben darüber entscheiden, wen sie einstellen wollen, wen sie einstellen würden. Und dann ist es halt meistens leider Realität, wie es halt auch da ist, dass sie eben lieber die Person, die vielleicht Hartmann oder was weiß ich, Müller heißt, einstellen, als jemand, der eben einen Nachnamen Diallo oder eben Conny hat. Das ist Fakt. Und das ist Tatsache, und diese Realität müssen wir uns stellen, denn es geht auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, es geht um das Miteinander, das Zusammenleben, und das bedeutet, dass auch Politik und die gesamte Gesellschaft eben Probleme haben wir zukünftig im Hinblick auf immer mehr Menschen anderer Herkunft, die da sind, die da sein werden, und wenn sie eben weiterhin benachteiligt werden in der Gesellschaft. Und da braucht es Visionen, da braucht es Ideen, die man eben entsprechend umsetzt, um dem entgegenzusetzen.
Also ganz genau haben wir die Frage noch nicht beantwortet, Aufklärung und Bildungsmaßnahmen. Aber ein Punkt wäre natürlich, also in Bezug auf Quote, der Privatwirtschaft kann man schlecht vorschreiben, was sie tun, aber die öffentlichen, also die Verwaltung, die Politik sollte Vorreiterrolle sein, um dann ein Signal an die Gesellschaft zu geben. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Quote der Frauen und welche Vorurteile, welche Argumente dagegen gesprochen haben, auch von Seiten der Frauen, sagen, wir sind keine Quotenfrauen. Und dennoch, eben bei den Grünen hat es ja gut funktioniert, dass der Anteil erhöht wurde. Und vielleicht, also wäre noch mal eine Sache, darüber nachzudenken, ob es dann sinnvoll wäre oder wo es möglich ist. Also ländlichen Raum vielleicht nicht. Aber Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen. Also wir haben heute Morgen gehört von Professor Mechtschel, dass mit diesem Abgeben und Teilen, das ist so eine schwierige Geschichte. Das heißt also, der Kuchen wird nicht größer und es gibt bestimmte Positionen, die sind besetzt, und wenn jetzt neue dazukommen und sagen, wir wollen jetzt auch was abhaben, dann wird es schwieriger. Und die Politik als Vorreiter, wenn der Zusammenhalt in der Gesellschaft gewährleistet werden soll, dann muss die Politik auch sich das genau angucken und sich solchen Argumenten öffnen und sagen, was können wir tun? Das heißt also, das Bildungssystem an sich, also Aufklärung, das sind also Öffentlichkeitsarbeit, okay, aber Bildungsmaßnahmen, das heißt die Bildungsgerechtigkeit in den Schulen oder Chancengleichheit ist ja nicht gegeben. Das heißt, das wird jetzt hier niemand widersprechen. Das heißt, und das ist nicht erst seit gestern so, sondern das ist seit vielen Jahren so. Und das sind verfestigte Strukturen, die nicht einfach durch einfache Maßnahmen aufgelöst werden können. Es geht um die Zukunft. Was kann man dagegen tun? Oder was stellt sich Ihre Politik vor, dagegen anzugehen, damit Kinder, die zugewandert sind, auch wirklich gleiche Chancen haben, ein hohes Bildungsniveau zu erreichen?
Also wir haben ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir müssen, glaube ich, das Schulsystem ist tatsächlich ein Riesenblock, der sehr, sehr problematisch ist auch, also auch die Aufnahme von Migrantinnen und Migranten angeht im Schulsystem, wie Migrantinnen und Migranten durchs Schulsystem kommen. Es gibt da sehr viele gute Erfolgsgeschichten auch. Das hängt häufig aber auch von der einzelnen Initiative von Lehrerinnen und Lehrern ab. Und deshalb muss man das sozusagen fördern, glaube ich auch, Lehrerinnen und Lehrer auch in den Kompetenzen stärken. Wie gehe ich mit Menschen mit Migrationshintergrund und ihren Talenten um? Aber es braucht halt auch da ein gesellschaftlich anderes Bild. Das wird natürlich von Schule, von Politik mit geprägt. Und darauf müssen wir auch ganz stark achten. Aber zurzeit ist es häufig so, jedenfalls meine Wahrnehmung, und ich bin 81 in diesem Land geboren, eben in Goslar im Harz. Und bis heute ist es eigentlich so, dass Migrationshintergrund eher schon als Problem ist. Und wenn du irgendwas wirst, dann trotz des Migrationshintergrundes und nicht wegen des Migrationshintergrundes. Also es ist immer ein Hindernis, über das man springen muss. Das ist zumindest häufig die Wahrnehmung. Und da muss es, glaube ich, eine Veränderung geben. dass Menschen mit Migrationshintergrund einen Mehrwert haben, einfach mit allem, was sie mitbringen, und dass dieser Mehrwert auch in der Schule wahrgenommen, gefördert und unterstützt wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass, also wenn man jetzt um Ihre Frage vielleicht zu beantworten, diesen harten Rechtsruck, diese Polarisierung in der Gesellschaft nimmt, muss man sich auch anschauen, reproduziert eine Schule auch Vorurteile. Und wir hatten da gerade vor 2 Wochen eine Professorin aus Göttingen, ich habe den Namen gehört, ist mir entfallen, ich komme sicherlich mal noch drauf, die uns nochmal dargestellt hat, wie sozusagen Muslime in Schulbüchern, Menschen anderer Hautfarbe in Schulbüchern repräsentiert werden, dargestellt werden, mit welchen Fragen sie konfrontiert werden, in welchem Kontext von gesellschaftlichen Problemen sie sozusagen thematisiert werden und wie sich das natürlich bei Schülerinnen und Schülern auch verfestigt, solche Bilder. Und ich glaube, da braucht es eine stärkere Herangehensweise, auch zu gucken, sind diese Schulbücher eigentlich noch up-to-date, was unsere Gesellschaft angeht, unsere gesellschaftlichen Realitäten? Und das Zweite ist, was, glaube ich, ganz entscheidend ist für uns Politik, aber wie gesagt, die Politik gibt es da nicht, es gibt die unterschiedlichen Parteien, ich will das der Einfachheit halber mal von Politik sprechen, ist, die Realitäten auch anzuerkennen und da entlang zu agieren. Ich habe häufig den Eindruck, dass politische Debatten völlig andere sind als die wir in der Realität eigentlich führen müssten, sozusagen, was in der Gesellschaft wirklich los ist und was die drängenden Fragen sind. Dafür gibt es jetzt ja häufig, Gott sei Dank, auch Denkzettel bei unterschiedlichen Wahlen, die Menschen wollen das so nicht haben und geben dementsprechend auch ihre Stimme ab. Aber ich glaube, wir werden gut beraten, viel stärker entlang genau der Probleme zu diskutieren, die Menschen haben, und nicht sozusagen Phantomdebatten zu führen über Asyltourismus oder Hardcore-Debatten, die da irgendwelche prägenden Begriffe plötzlich, die sehr polarisierend eben auch sein können, in den Kontext werfen. Das führt nämlich auch zu einer starken Polarisierung, auch vor allem zu einer Fokussierung weg von den eigentlichen Problemen auf, wie gesagt, Phantomdebatten. Und ich glaube, da wäre die Politik auch, oder viele politische Akteure, sehr gut beraten, das sorgsamer zu abzuwägen.
Ja, ergänzend dazu, man hat es ja gesehen, dass wenn ich jetzt politisch einfach wie die Fahne im Wind bin und versuche, einer Richtung nachzugehen, weil ich meine, aus dieser Richtung weht der Wind, bringt das nichts. Auf Ihre Frage, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, einzugehen, wo können wir ansetzen, glaube ich, das wird immer wieder gesagt, ist die Sprache ja nun das Wichtigste. Und da dürfen wir nicht aufhören. In den Kindergärten, ich habe selbst einen 5-jährigen Sohn noch, ist es natürlich so, dass, muss man auch aus der Praxis dann ehrlich sagen, natürlich viele Eltern mit ihren kleinen Kindern kommen, diese Sprache noch nicht können, die sicherlich an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, aber das sage ich jetzt mal, auch wenn ich da jetzt vielleicht keinen Applaus für bekomme, aber auch manchmal das Gespräch nicht suchen. Also ich habe es hier sicherlich mit Menschen zu tun, die sich engagieren, einbringen, aber wir dürfen uns auch nicht vor der Gruppe Migranten, müssen wir ja auch im Blick haben, die vielleicht noch Ängste haben, die vielleicht noch nicht angekommen sind, die noch keine Ansprechpartner haben. Und da niedrigschwellige Angebote zu haben, diese Menschen abzuholen. Und da bin ich wieder vorhin beim Kindergarten, beim Ehrenamt und so weiter, dass ich wirklich mich den Leuten annehme. Da sehe ich die Hauptansatzpunkte, wo die Politik unterstützen muss.
Moment, Herr Unner möchte nochmal antworten.
Also sonst könnte ich dann noch zum Ende. Also ich wollte nochmal für Sie so mitnehmen, da Sie auch neu im Niedersächsischen Landtag sind. Wir als Ampfen e.V. haben auch den Bereich Migrantinnen, Migranteneltern-Netzwerk, und da arbeiten wir eben daran, Chancengerechtigkeit für Kinder Migrationsherkunft in unserem Bildungssystem hinzubekommen, herzustellen, indem wir eben unter anderem Eltern Migrationsherkunft stärken, unterstützen, eben ihre Kinder zu begleiten, ne? Während des Schulwegs. Und der Punkt, den Sie eben angesprochen haben, wir arbeiten jetzt seit ein paar Jahren auch daran, eben indem wir neu Zugewanderte, die Geflüchtete, die zu uns gekommen sind, abzuholen, um Aufklärung zu leisten. Also wie ist unser Bildungssystem hier aufgebaut, ja? Und wo können Sie sich engagieren? Wo können Sie sich Hilfe holen? Also, und da machen wir auch Broschüren in mehreren Sprachen, nicht nur Arabisch. Also inzwischen haben wir, glaube ich, schon über 5 Sprachen, die übersetzt sind, und die niedersachsenweit bis wirklich auf Flächen landet. Es ist so gefragt, Hunderttausende von Flyer sind schon verteilt worden, und man sieht ja auch den Bedarf, der da ist. Daran arbeiten wir. Aber ich weise nochmal darauf hin, dass kurz vor der Sommerpause in dieser Legislaturperiode ein niedersächsisches Kita-Gesetz verabschiedet wurde, was für uns zu Empörung gesorgt hat, im Hinblick der Tatsache, wir arbeiten ja daran, dieses Thema voranzubringen. Es ist nicht einfach, es ist harte Arbeit. Und dann wird aber ein Gesetz verabschiedet, das genau dazu führt, auch im Hinblick auf diesen Punkt Sprachförderung. Also vieles, was in diesem Gesetz enthalten ist, finden wir erstmal gut und richtig, der Ansatz. Aber da sind mehrere Punkte, die nicht durchdacht ist oder wie das eben in Umsetzung gehen soll. Und der Punkt Sprachförderung, der eben dazu führt, dass Generationen oder bis jetzt heute, Stand heute, wir haben vor ein paar Wochen noch halt hier als Migrantinnen, Migranteneltern-Netzwerk eine Veranstaltung gehabt im Regionhaus, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir auch mal halt Kitas oder Leiterings von Kitas hatten, die uns eben noch mal berichtet haben, dass noch heute, seit August ist das in Kraft getreten, viele Kinder gibt, die noch keine Sprachförderung in Anspruch nehmen können, weil noch gar kein Konzept vorhanden ist und dass die Gefahr da ist, dass eben ganze Generationen uns verloren gehen und eben halt dann unvorbereitet zur Schule kommen werden, dass sie eben nicht auf dem gleichen Niveau wie die deutschsprechenden Kinder. Und für mich beginnt Chancengerechtigkeit dahin, indem man eben frühkindliche Bildung fördert. Und das als allerletzter Punkt, dieses Gesetz bringt das nicht mit. Und das ist ein Dilemma meines Erachtens.
Aber da möchte ich jetzt nur kurz schnell drauf, also die Freistellung Kinderfreibeträge, ich glaube, das hat in allen Bevölkerungsschichten großen Anklang gefunden. Wir haben einfach ein Problem, das mag ja im Detail, mag man das eine oder andere anders sehen, aber uns fehlen natürlich grundsätzlich Leute. Wir können ja über Chancengleichheit viel reden, aber das Problem ist ja, dass wir an den Lehrern, die Landesregierung sucht, hat auch ja im letzten Jahr 1.800, 1.900 von 2.000 Stellen, die man besetzen wollte, neu besetzt. Aber da können wir ja quer durchs Land gehen. Es fehlen uns einfach Leute. Deswegen ist ja auch Zuwanderung auch gut. Frage ist immer, wie machen wir es in der CDU? Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ist das alles richtig? Will ich nur Fachkräfte aus dem Ausland jetzt anwerben? Das muss man ja auch kritisch sehen. Wir wollen ja Migration am liebsten verhindern. Wir wollen ja jeder, dass er vielleicht in seinem Heimatland Strukturen vorfindet. Viele Migranten sind ja nicht ohne Grund auf der Flucht. Die haben ja, ob es Krieg, Verfolgung, ob es der Glaube ist, das sind ja die Hintergründe.
Mit wir meinen Sie aber sich selbst jetzt oder die Partei? Oder mit wir meinen Sie...
Das wir habe ich jetzt.
Wer möchte Migration verhindern?
Ja, wir möchten es doch alle. Wir möchten doch Migration... Grund, ich möchte schon, wenn ich jetzt von den Punkten gesprochen habe, ob Krieg, Verfolgung, ob es der Glaube ist und so weiter, möchte ich doch Migration im Endeffekt auf minimieren. Ich möchte ja schon, dass Menschen zu mir wandern können, weil sie jetzt Deutschland schöner finden oder was weiß ich, da rede ich jetzt nicht von. Wir müssen ja Fluchtursachen verhindern. Das ist doch ein Punkt, wo man ansetzen muss.
So, also dann haben Sie aber Migration als nur Flucht sozusagen
in
interpretiert.
In dem oder? Zusammenhang meinte ich das jetzt gerade als Flucht.
Sie wollten ergänzen? Nein. Gut, eine Frage aus dem Publikum.
Vielen Dank. Adam Alagusuteko, Haus der Kultur in Braunschweig und Bundesverband Netzwerk Migrantenorganisation NEMU. Eine Frage hier an Sie, Herr Ehlers. Vorhin haben Sie in Ihrer Stellungnahme, also in der letzten Diskussionsrunde gesagt, Sie brauchen händeringend Lehrer. Wie viele Lehrer ein Land braucht, das ergibt sich nicht von heute auf morgen. Wie viele Kinder auch eingeschult werden, das ergibt sich nicht von heute auf morgen. Da sieht man schon eine Entwicklung der gewussten Statistiken. Im Grunde genommen ist das auf diesem Gebiet etwas nicht über Jahre hinweg versäumt worden. Meine erste Frage. Zweite Frage. Wenn wir jetzt hier davon reden, dass im Grunde genommen, dass wenn Sie davon reden, es beginnt alles mit der Sprache. Ich glaube, eine ganze Generation von Migranten hat immer wieder und so lange genug diese Argumentation gehört. Fangen Sie erstmal bei der Sprache an und wenn Sie die Sprache gut sprechen, dann sehen wir weiter. Ich glaube, es gibt ganze Generationen von Migranten in diesem Land, die auch hier geboren sind sogar oder hier einen Abschluss erreicht haben, aber trotzdem keine Anstellung finden. Wie schätzen, welche Gründe könnten Ihrer Meinung nach dahinter stecken?
Also zu der ersten Frage ist es sicherlich richtig, dass diese Entwicklungen waren ja zum Teil absehbar, aber das ist dann auch ein Vorwurf vielleicht an die Vorgängerregierung. Es sind ja, nein, wie viel Lehrer wir brauchen und so weiter. Die SPD hat ja nun das Kultusministerium noch inne. Und auch da konnte man ja nicht genau auf Daten zurückgreifen. Das ist ja jetzt von meiner Partei auch damals kritisiert worden, dass diese Entwicklungszahlen, und das ist, gebe ich Ihnen recht, wenn Sie da lächeln und lachen, das ist natürlich traurig, dass man da nicht auf Landesebene, und ich möchte behaupten, das ist Niedersachsen wahrscheinlich nicht das einzige Bundesland, dass man da nicht einfach die Zeichen der Zeit erkannt hat und frühzeitig mit einer erhöhten Lehrerausbildung begonnen hat und so weiter. Das, da gebe ich Ihnen recht, aber wir sind ja jetzt dabei, das auch abzustellen und auch entsprechend durch Quereinsteiger zu versuchen, die Not, in Anführungsstrichen, die jetzt dort ist, entsprechend aufzufangen. Zum Zweiten, was Sie gesagt haben, unterschreibe ich Ihnen sicherlich gerne. Es gibt diese Beispiele und das liegt an den Grenzen, die die Menschen dann im Kopf haben. Und daran zu arbeiten, dass jetzt jemand, so habe ich Sie verstanden, der hier eine gute Ausbildung hat, der auch die deutsche Sprache spricht, der Abschlüsse nachweisen kann, das geht ja, was hier vorhin angeklungen ist, in die Richtung, dann trotzdem nicht einen für seine Ausbildung angemessenen Job findet, da möchte ich behaupten, das liegt dann sicherlich an den Grenzen im Kopf, das liegt dann an dem Personalchef, der in der freien Wirtschaft einstellen muss, weil er noch ein anderes Gedankengut hat, das liegt sicherlich auch in der Verwaltung daran, dass da jemand ist, der, da mag ja vielleicht die Quote dann helfen, dass wir als gutes Beispiel vorangehen, dass der natürlich auch nach Gutdünken entscheidet, ist der mir genehm oder ist der mir nicht genehm. Deswegen, ich habe ja vorhin noch gesagt, die Quote, ich halte sie persönlich in allen Bereichen nicht für das Sinnvollste, aber den Dialog darüber zu führen oder was Herr Ohner gesagt hat, das Partizipationsgesetz, das war jetzt vor meiner Zeit, Sie haben ja gesagt, Sie bringen es nochmal ein, dann ist das sicherlich ein guter Ansatz, dass man da mal drüber diskutiert und im Detail schaut, was macht dort Sinn und was macht dort auch keinen Sinn.
Aber wenn ich ganz kurz was hinzufügen kann, den Dialog darüber führt man schon seit Jahrhunderten, also mindestens seit Jahrzehnten, es ist noch nicht so weit gekommen. Also das, deswegen ja die Forderung, dass dem Dialog auch irgendwann natürlich Taten in struktureller Form folgen.
In Deutschland malen die Mühlen dann vielleicht langsam, und das habe ich ja gesagt, ich bin jetzt seit einem Jahr hauptberuflich in der Politik, ich komme sonst aus der freien Wirtschaft. Und wie gesagt, wenn Sie sagen, das wird schon seit Jahrhunderten besprochen, dann mag das sein. Im Detail, wie es die Grünen jetzt vorschlagen werden oder schon mal vorgeschlagen haben, ist es mir jetzt halt nicht bekannt. Und ich bin da ja auch noch, das ist ja vielleicht auch der Vorteil, ich bin noch, habe ich damals auch gesagt, formbar. Da bin ich ja offen für alles und kann mir auch gerne das eine oder andere anhören.
Also da will ich noch mal ergänzen, in den 70er Jahren sind ganz viele Geflüchtete nach Niedersachsen gekommen, zum Beispiel aus Chile und aus Vietnam, und die kamen relativ schnell, also je nach Ausbildung, in öffentlichen Ämtern unter. Also Lehrer wurden in Schulen eingestellt nach entsprechender Sprachförderung, und das ging relativ schnell und unproblematisch. Also das sind politische Entscheidungen, und das heißt jetzt, dass jetzt also Zugewanderte mit entsprechenden Qualifikationen nicht eingestellt wird. Also wenn die Wirtschaft es nicht macht, das ist Nummer eins, aber Politik und Verwaltung kann Vorreiterrolle sein. Und wenn Hürden da sind und aufgebaut werden oder nicht abgebaut werden, die in der Zwischenzeit vorhanden sind, dann hat das mit Politik zu tun. Und Sie, die Frage, Sie können nicht alles lösen, und Sie natürlich auch nicht, aber das sind natürlich Fragen auch nochmal an die Zivilgesellschaft oder an die Migrantenorganisation. Aber jetzt nochmal.
Ja, vielleicht ein, zwei Punkte noch. Also dieser Lehrerbedarf, Lehrerbedarf, der ist tatsächlich nicht neu. Ich will jetzt auch nicht wieder sozusagen auf die Vorgängerregierung, aber tatsächlich ist das eine Entwicklung ja, die wir in Niedersachsen eigentlich sehenden Auges sozusagen mit vielen anderen Bundesländern, in die wir reingeschlittert sind. Also ich sage da ausdrücklich, nehme uns da auch nicht raus. Wir haben in der letzten Legislaturperiode ja versucht mit 2009 Stellen, aber die Menschen wachsen nicht auf den Bäumen sozusagen, die muss man ausbilden, auch dieser Vorlauf der Ausbildung, die Strukturen für die Ausbildung waren in Niedersachsen auch nicht vorhanden sozusagen, die mussten wir auch wieder aufbauen, um eben diese Möglichkeit zu schaffen. Und auch da sieht man übrigens, also das ist übrigens auch so ein Thema im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer, da gibt es ja auch die Möglichkeit, auf die wir auch immer wieder versucht haben, aus migrationspolitischer Perspektive nochmal draufzuschauen, zu sagen, wieso öffnen wir den Markt da auch nicht zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer aus dem, von mir aus europäischen, aber auch nicht europäischen Raum. Es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die ausgebildet sind, hier nach Deutschland kommen, die aber häufig das Problem haben, weil Deutschland in dem Fall fast einmalig diese Doppelfächergeschichte Ausbildung hat. Viele andere Länder haben das nicht, haben idealerweise vielleicht noch ein Nebenfach, da kann man auch mal mit ein paar Jahren Ausbildung aufsatteln und dann vielleicht einsteigen. Aber alles in allem ist das sehr, sehr schwierig, und da gäbe es eigentlich eine Möglichkeit, wenn man das irgendwie auch noch öffnet. Davon würden wir übrigens massiv profitieren, auch als Niedersachsen, aber auch Deutschland insgesamt. Und ich wollte noch diese zweite Frage mit der Sprachförderung. Unbestrittig ist, Sprachförderung ist immens wichtig. Die deutsche Sprache, natürlich Menschen, die neu nach Deutschland kommen, möglichst schnell das auch an die Hand zu geben. Deshalb haben wir in der letzten Legislaturperiode auch die Sprachförderklassen, aber auch Sprachausbildung für Erwachsene hier geschaffen. Also unabhängig übrigens von dieser viel zitierten Bleibeperspektive. Also Deutsch macht nicht dümmer, jeder soll Deutsch lernen können, der Deutsch lernen möchte. Das war die Devise hier und wir haben das, wie gesagt, all jenen Menschen geöffnet, die eben den Bedarf haben. Aber auch Migration ist ja vielschichtig. Es gibt ja nicht den Migranten oder die Migrantin, sondern auch unterschiedliche Formen von Migrantinnen und Migranten, wie lange sie hier vielleicht schon leben. Also wenn ich mein Beispiel nehme, wir haben jetzt auch einen Sohn, 6 Monate, und mit meiner Frau türkischsprachig sind wir zu Hause auch häufig türkischsprachig und überlegen auch zum Beispiel, wie gehen wir mit dieser Sprache dann weiter um. Wir möchten gerne, dass sowohl Deutsch als auch Türkisch gelernt wird. Ich habe viele Freundinnen und Freunde in meinem Freundeskreis, polnische Ehepaare, italienische, die vor derselben Frage stellen, die Deutsch gut sozusagen ihren Kindern mitgeben wollen, aber eben auch die andere Sprache, die sie eben mitbringen, nicht irgendwie verkommen lassen wollen, ganz im Gegenteil. Und da sind die Schulen eben noch nicht richtig drauf eingestellt, auf diese Unterschiedlichkeit eben, was Kinder sozusagen an, das ist ja ein Mehrwert, also es ist ja kein Problem, wenn ein Kind mehr Sprachen spricht, ganz im Gegenteil, aber auch andere sozusagen Dimensionen mitbringt, die man eben nutzen, ausbauen kann. Und da muss Schule, da muss Curriculum viel stärker darauf eingehen, das in den alltäglichen Unterricht mit einbauen. Die Kita ist da tatsächlich schon mal die erste, oder die Krippe sogar schon die erste Stufe, die man nehmen muss und wo sozusagen diese Förderung schon anfangen muss. Und die Gespräche, die ich jetzt mit Kindergärten und Krippen geführt habe, ich war im Rahmen eben dieser Beitragsfreiheit jetzt viel unterwegs, in der Region Hannover, in der Stadt Hannover, habe mir Kindergärten mal angeschaut, um einfach mal zu fragen, wie läuft es eigentlich mit der Beitragsfreiheit, wie habt ihr euch darauf eingestellt, wie geht es mit der Sprachförderung? Und da ist tatsächlich das Problem, also das ist gut gemeint gewesen, ich bin auch nicht gegen die Beitragsfreiheit, ganz im Gegenteil, aber das Problem war tatsächlich die sehr schnelle Umsetzung, die Planlosigkeit da und dass man den Leuten das im Grunde vor die Füße geworfen hat, macht jetzt mal, wir wollen das als politisch durchsetzen. Und das hat vor Ort tatsächlich für ziemlich viel Unmut gesorgt, verständlicherweise, und wird auch ziemlich viele Fragen noch weiterhin aufwerfen, weil diese kurzen Zeiträume von 6 Monaten, auch nur einem Jahr, bei einem Zweijährigen natürlich ein Drittel des Lebens schon mal sind. Also das ist eine unglaublich große Dimension, die man da in Förderung vielleicht verpasst, wenn sie nicht optimal läuft. Also insofern muss man da auf jeden Fall ziemlich schnell und ziemlich drastisch auch noch nachsteuern.
Ergänzung? Oder?
Ich hatte schon eine Frage.
Dankeschön. Ich habe ein Problem. Einmal habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, warum wir in den letzten 3-4 Jahren diesen sogenannten Rechtsputsch hatten, warum AfD hat in den letzten Jahren sich so entwickelt, dass sie es in allen 16 Bundesländern sieht. Das möchte ich tatsächlich auch von der politischen Seite auch ein paar Zeilen bekommen, warum das so gewesen ist. Und zweitens, wie konnte man das auch soweit vermeiden? Ich mache die Erfahrung, dass leider Politik auch dabei eine große Rolle hatte. Wenn wir auf Bundesebene die Auseinandersetzungen, was innerhalb der Bundesregierung gegeben hat in Bezug auf Flüchtlingsfrage, Flüchtlingsbewegung, Migrationsbewegung und diese Querschüsse, die wir aus Bayern und sowas bekommen haben. Und ich glaube, die sind auch haben eine wichtige Rolle gespielt, warum die AfD auch in diesem Zusammenhang stark werden konnte. Und daher möchte ich auch erfahren. Zweitens, wir wissen auch, die Frau Sozialministerin hat ja auch gesagt, dass hier in Hannover, in Niedersachsen, laufen auch gute Projekte bezüglich, sagen wir mal, gegen Rechtsradikalismus, gegen religiöse Extremismus. Von anderer Seite wundere ich mich, wenn das so ist, warum die Landesregierung etwa, sagen wir mal, 40.000, 50.000 Euro, so wie ich gehört habe, auch in diesem Bereich kürzt. Das heißt, viele Migrantenverbände, die gute Arbeit leisten und geleistet haben, müssen sie es auch sich damit beschäftigen, wie können wir diese Defizite zum Beispiel füllen. Ein anderes Beispiel ist, wir wissen, dass in Niedersachsen eine Kommission für Migrations- und Integrationsfragen gegeben hat. Das war auch seit 4-5 Legislaturperioden und das hat auch innovative Charakter gehabt. Aber obwohl die letzte Legislaturperiode empfohlen hat, dass diese Integrationskommission weiter fort, wir wissen immer noch nicht, warum diese Integrationskommission vom Landesregierung noch nicht einberufen worden ist. Und da, wenn ich solche Reaktionen sehe, dann schätze ich, dass das nicht viel, sagen wir mal, erst gemeint ist, was die Politik sagt.
Ich will das nur noch mal sagen, also es gibt, wie gesagt, nicht die Politik. Deshalb gibt es auch unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Fraktionen und unterschiedliche Herangehensweisen. Wir haben aber vielleicht eine erfreuliche Nachricht, die mich auch sehr gefreut hat, zu der Kommission für Migration und Teilhabe. Da war ich auch sehr stark hinterher, auch mit der Landtagspräsidentin, dass das eben schnellstmöglich jetzt einberufen wird. Wir haben die Konstellation jetzt fertig, Gott sei Dank. Also das letzte Mitglied ist gefunden, was noch gefunden werden musste, will ich mal sagen. Und die Kommission wird jetzt hoffentlich zum Ende des Jahres ihre Arbeit auch aufnehmen können. Also ihr werdet da auch eure Einladung hoffentlich bekommen, sodass wir da eben mit dieser Kommission, die wirklich sehr viel, sehr gute Arbeit ja auch in den letzten Jahren gemacht hat. Also das muss man auch echt ausdrücklich nochmal sagen. Also nur für alle, die das nicht wissen, das ist im Grunde wie so ein Landtagsausschuss, wo eben Migrantinnen und Migranten Selbstorganisationen, unterschiedliche Akteurinnen und Akteure eben aus der Szene sind und wie ein Ausschuss sozusagen Anträge einbringen, beraten und auch dem Parlament sozusagen immer Feedback geben können. Wir haben davon in den letzten Jahren massiv profitiert. Ich hoffe, dass wir die Arbeit da wieder aufnehmen können, wo wir aufgehört haben. Die andere Frage war, die Hauptfrage war ja die AfD sozusagen, die Frage. Also die AfD ist nicht neu, das ist jetzt kein neues Phänomen, dass plötzlich all jene, die vorher Grüne gewählt haben, plötzlich jetzt oder andere Parteien gewählt haben, jetzt auf einmal die 180 Grad sozusagen den Schalter umgelegt haben. Es gab diese Mittelstudien, haben das ja in den letzten Malen ja sehr, sehr gut belegt, antisemitische Ansichten, homophobe Ansichten, Ansichten feindseliger Art gegenüber den Muslimen, aber auch Rassismus sozusagen, aber auch so ein Wohlstandschauvinismus. Was Sie vorhin angesprochen haben, also die Leute wollen uns ans Brot oder zuerst sozusagen Arbeit für Deutsche. Diese Überzeugung hat es über Jahre, über Generationen hinweg immer einen gewissen Satz gegeben, nicht nur in Deutschland, in Europa insgesamt. Und es gab, ich habe gerade nochmal geschaut, jetzt Anfang des, ich glaube Ende letzten Monats oder Anfang diesen Monats, eine gute Studie der TU Dresden, die europaweit sozusagen nochmal geforscht hat, wie dieser Rechtspopulismus, woher der rührt, wie der entstanden ist. Und diese Flüchtlingsthematik ist höchstens der Auslöser, aber nicht der Grund für diesen Rechtsruck oder dieses Rechtsruck ist das Falsche, für dieses Sichtbarwerden dieses Rassismus. Darum geht es ja eigentlich, um dieses Rechtspopulismus, den es vorher in dieser Form eben auch gegeben hat. Und diese Frage hat die AfD, die als eurokritische, also da ging es ja vor allem um die Währungspolitik oder Finanzpolitik, so gegründet, massiv und sehr geschickt und gut abgeholt einfach, diese Energie, und hat sich eben sehr weit rechts damit eingenistet, mittlerweile in allen Landtagen und auch im Bundestag. Und die Frage ist natürlich, wie reagiert man darauf? Da gibt es ja im Grunde zwei Stränge, die man darauf antwortet. Die eine sagt, im Grunde müssen wir wir müssen denen so ein bisschen entgegenkommen, den besorgten Bürgern, den Ideen oder den Ängsten sozusagen, diese Ängste ernst nehmen und darauf reagieren, indem wir auch ein paar, die Asylpakete waren ja so etwas, so dass man sagt, wer sozusagen Asylrecht missbraucht, sofort raus, hartes Wording, sofort sozusagen ganz harte Maßnahmen, Härte des Gesetzes, das war ja immer so das Vokabular, das gewählt wurde. Wir sehen aber, dass das nichts gebracht hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch in Zukunft nichts bringen wird, weil das nur, also die Leute wählen dann immer doch das Original, wenn sie sagen, klar, seht ihr, die hatten also doch recht, die AfD ist eben die das schon immer gesagt haben, also wählen wir die. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen genau das Gegenteil, wir brauchen genau den Gegenpol. Wir brauchen eine klare Sprache, das hat uns in Hessen übrigens, wenn man die Wahlanalysen mal anguckt, den Grünen massiv zum Wahlerfolg eben beigetragen. Wenn die Wählerinnen und Wähler, die neu die Grünen gewählt haben, wenn man sie gefragt hat, nämlich warum habt ihr denn die Grünen gewählt, das kann man bei der Tagesschau online noch sehr gut nachlesen, Grüne Wählerinnen-Analyse, nämlich für ihre offene Haltung, für eine offene Gesellschaft, für eine liberale Gesellschaft. Und ich glaube, dass es viele Menschen in der Gesellschaft weiterhin gibt. Die Unteilbar-Demo hat uns das gezeigt, Wir sind mehr-Demo hat uns das gezeigt, die klar für einen Rechtsstaat, für eine liberale Demokratie, für eine offene Gesellschaft einstehen, die das möchten. Und für uns wird es jetzt ganz klar darum gehen müssen, dass sozusagen nicht sich zu verschanzen mit dieser Position, sondern zu sagen, Leute, alle in der Gesellschaft profitieren von einer offenen Gesellschaft, von einer liberalen Gesellschaft. Der Sozialstaat wird dadurch stärker. Wir müssen eben das auch all jenen kommunizieren, die heute noch AfD wählen oder sonst wie. Und das ist übrigens auch ein Fehler, der häufig gemacht wird, die Abgängen der Gesellschaft. Sei das eine soziale Frage. Ist es unter Teilen auch? Rassismus ist auch in viel, also nicht häufig immer, aber häufig auch eine soziale Frage. Aber wenn man sich mal die AfD-Fraktion hier im Niedersächsischen Landtag oder auch im Bundestag anschaut, da sitzen Richter, da sitzen Staatsanwälte, da sitzen die sie als Elite der Gesellschaft beschimpfen. Also da sitzt auch ein ganzer Satz an Leuten, die einfach Hardcore-Rassisten sind. Die wird man nicht für sich gewinnen können, leider. Aber ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler, die heute sozusagen in dieser Kippe sind, die wird man nicht durch Nachlaufen von AfD-Positionen, sondern ein klares Einstehen für eine offene Gesellschaft nur so gewinnen können. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, ich stimme ja vielleicht manchmal seltener Herrn Ohnei zu, aber das kann ich ja jetzt eigentlich nur unterstreichen. Er hat vollkommen recht. Aber was mich immer wundert, ist nach den Wahlen, wenn man dann guckt, von wo kamen die Stimmen, wer hat jetzt der AfD dazu mehr Stimmen verholfen, dann ist es ja auch leider so, dass die nicht nur aus dem CDU-Flügel kommen, sondern auch aus dem, dann, was ich eingangs mal sagte, mehr linkeren SPD oder auch sogar von den Linken, was mich dann immer total verwundert. Wie kann man da auch politisch so eine 180-Grad-Wende machen? Und dann sind es ja oft diese Neidgründe, die vielleicht dazu geführt haben, auch gerade natürlich vielleicht in den ostdeutschen Bundesländern, das ist ja nun auch auffällig, dort AfD zu wählen. Ich habe selbst was uns auch in meiner Heimat schockiert, ist halt, AfD-Wähler haben bei Spätaussiedlern also einen hohen Anteil. Nicht? Wir haben Wahllokale gehabt mit 20%, 25%, 30% AfD-Anteil. Wenn man denen mal sagt, Mensch, lest es mal, was die eigentlich vorhaben, dann wärt ihr hier vor Jahren vielleicht gar nicht gewesen und hättet jetzt die Möglichkeit überhaupt zu wählen. Da wird einfach nicht hinter die Kulissen geschaut. Aber ich habe das letztens von der SPD gesehen, Ähnliches wird man bei der CDU auch machen, aber die AfD ist natürlich sehr geschickt mit ihrer Vorgehensweise, ganz einfache Botschaften, die Zustimmung finden, sie holen die Leute in ihrer Sprache ab, die nutzen also auch, wenn ich jetzt bei Spätaussiedlern bleibe, oft russischsprachige Medien, um auf sich aufmerksam zu machen, dann fühlt man sich verstanden, dann meint man, die treten für mich ein. Und das ist sicherlich was, wo alle Parteien, und da haben es die Grünen uns ein bisschen besser vorgemacht, man sieht die Wahlerfolge, wo ich auch nicht jetzt so gesehen neidisch drauf bin. Klar, wir freuen uns über, nein, ja, aber ich sag mal, man sieht ja auch, miteinander kann man ja auch gute, konstruktive Politik machen. Also da sitze ich jetzt auch nicht vorm Fernseher und bin total enttäuscht, dass das in diese Richtung ging.
Ja, ich wollte nur mal einen Satz hinzufügen. Sie haben bereits halt schon halt das angegangen, was die AfD betrifft. Umso wichtiger, also für Sie jetzt zu mitnehmen, halt, dass da halt Politik wirklich endlich mal Rahmenbedingungen zu setzen hat, endlich handeln muss, indem eben, wenn wir darüber sprechen, dass wir eine offene Gesellschaft sind und werden wollen und als Einwanderungsgesellschaft, umso wichtiger daran zu arbeiten, Rahmenbedingungen zu setzen, die eben dem dann auch zeigt, in unseren Institutionen, bei der Verwaltung und darüber hinaus in Politik. Das muss sichtbar sein. Es muss eben zu sehen sein, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass eben andere Menschen anderer Herkunft, die anders aussehen, dann auch Teil der Gesellschaft sind und dazugehören. Genauso, also das ist ja auch ein Kampf, der schon länger stattfindet im Hinblick auf Gleichberechtigung, ja, und dass sogar inzwischen halt nach den nächsten Bundestagwahlen genau gesehen wurde, dass zum Beispiel ein Land wie Tunesien eben mehr Frauenanteil in ihrem Parlament haben als der Deutsche Bundestag und genau, auch sogar Äthiopien hat inzwischen eine Präsidentin sogar, also was sehr erfreut. Okay, wir haben auch eine Bundeskanzlerin, aber darum geht es nicht. Worauf ich hinaus wollte, ist das, was Sie auch in Ihrem Vortrag halt eingebracht haben, dass im Grundgesetz einiges einzubringen ist, damit man eben halt eine gesetzliche Rahmen hat, an den man arbeiten muss, um eben diese Vielfalt, die wir haben, dann auch leben zu können, dass eben halt das dann auch verpflichtend umgesetzt werden muss und da denke ich, da in alle Parteien, die wir derzeit haben, wenn man die AfD wegnimmt, ist der Arbeitsbedarf, da muss noch viel tun und da haben sie den Auftrag, daran zu arbeiten, um Zusammenhalt zu stärken, um Vielfalt zu widerspiegeln in der Gesellschaft.
Ja, also ich habe auch eine Frage an Sie, Herr Aydars. Und zwar ist es ja bei den AfD-Wählern, ähnlich wie bei Trump-Wählern, dieses Paradox, dass die Leute ja gegen ihre eigenen vermeintlichen Interessen stimmen. Also ich meine, das sind ja größtenteils manchmal ärmere Leute, die dann eben AfD wählen, obwohl die AfD ja ihnen nicht helfen will, wie eben bei Trump. Aber wie kann man denn dafür sorgen als Politik, dass die Menschen wieder hinter die Kulissen schauen? Weil zum Beispiel haben wir in der Schule uns mal das AfD-Programm angeguckt und dann waren einige so, ups, ach so, sowas wollen die ja, das ist ja doch gar nicht so toll. So, dass wir haben dann überhaupt bemerkt, wofür die AfD eigentlich steht. Und wie kann die Politik da dafür sorgen, dass die Menschen eben dann diese Hintergründe sehen? Weil ich meine, im Fernsehen kommt das ja kaum vor und in der Zeitung sowieso nicht und im Internet ja auch nicht so.
Also ich,
vielleicht können wir erstmal noch, hier sind noch zwei Fragen, sammeln wir und dann.
Ja, vielen Dank. In die ähnliche Richtung möchte ich auch gleich gehen. Wenn wir jetzt von der AfD reden, vielleicht haben wir alle gemeinsam am Anfang den Fehler gemacht, die AfD so viel freien Raum zu geben der politischen Diskussion, nur über Flüchtlingspolitik und Flüchtlingspolitik und Flüchtlingspolitik zu reden. Sprich mal die AfD an, was haben sie auf dem Kasten, was hier Rentenpolitik angeht, Bildungspolitik angeht und dies und das hier. Nicht anders, aber vielleicht war dort damals auch die Presse auch ins Affenlein gegangen, hat sich einfach auf diesen Teilbereich fokussiert und ihnen eine große Bühne angeboten. Wir sind jetzt hier in diesem Kreis dabei, über mögliche Strategien zu diskutieren. Vielleicht wäre es auch Zeit, dass man sich Gedanken darüber macht, inwiefern die sozialen Medien auch dazu beigetragen haben, dass sie das missbrauchlich eingesetzt haben, um ihre Ziele zu erreichen. Sie ziehen ein ganz konkretes Beispiel von einem Journalisten, der irgendwann seine Printpaper-Job aufgegeben hat und auf Online-Ausgaben umgestiegen war. Und dabei hat er Chatrooms moderiert. Es war zum Beispiel in seiner Chatroom zu lesen, dass von vielen Jugendlichen besucht werden, dass irgendwo im Osten die ganze Einrichtung von Küche und Toiletten neu gebaut werden müssten, weil Flüchtlinge hinkommen. Und diese Flüchtlinge angeblich wollten keine Toiletten benutzen, wo Frauen oder Nicht-Muslims drauf gesessen haben. Das ist aufgesprungen. Der Journalist ist 250 Kilometer zum Ort hingefahren, hatte den Hausmeister angesprochen und der Hausmeister sagte ihm, er weiß gar nicht davon. Er hätte das gewusst, er als Hausmeister alleine schon, damit man die Bautermine so einplant. Das hat der Journalist dann dementiert in den Chatroom. In der Zwischenzeit, in diesen drei Tagen zwischen der ersten Meldung und der Dementi, waren diese Meldungen 500.000-fach angeklickt worden. Also, ja, wie wollen Sie das dementieren und diese 500.000 Personen noch mal erreichen? Wie will Politik zukünftig mit solchen Situationen umgehen, damit man das nicht missbraucht? Und letzter Aspekt, jetzt, wir haben heute auch in diesem Raum gehört, das Soziale Ministerium bemüht sich darum, dass man auch mehr interkulturelle Öffnung in der Verwaltung durchsetzt oder an anderen dienstlichen Stellen. Gestern habe ich in Wolfsburg Ähnliches gehört. Wäre es nicht denkbar, dass die Politik daraufhin arbeitet, dass ab einem bestimmten Dienstgrad, dass man verpflichtend solche Seminare besucht? Denn es bringt auch nur was, wenn die Person, die diese Seminare besuchen, die Entscheidungsträger sind und nicht die Befehlsempfänger, die dann anschließend sowieso nichts zu entscheiden oder nichts zu sagen haben.
Noch eine Frage? Auf den letzten Punkt will ich nur mal ganz kurz eingehen, obwohl ich eine andere Frage habe. Aber ich glaube, Entscheidungsträgerinnen müssen eben auch multikulturell sein, weil wenn ich als, ich sage jetzt mal, deutsche weiße Frau oder deutscher weißer Mann jemand habe, der meinem Antlitz nicht entspricht oder meine Werte oder vermeintlichen Werte nicht vertritt, den oder die werde ich mit geringerer Wahrscheinlichkeit einstellen. Und darum ist es wichtig, nicht für mich, also Quote. Das aber wollte ich nicht. Ich wollte was anderes sagen, und zwar haben wir mal, als damals die Menschen aus Osteuropa zu uns kamen, hier in Niedersachsen, das weiß ich, Gesetze geändert, dass die in eine Lehrerinnenfunktion einsteigen können. Und obwohl die auch nur ein Fach studieren. Warum kann man das nicht jetzt auch machen? Wir haben ganz viel Potenzial. Und ich meine das aber nicht so, wie sich das anhört. Ich meine das für die Menschen tatsächlich, was nicht genutzt wird. Und die Leute hängen irgendwo rum, machen unterqualifizierte Jobs und könnten so viel Mehrwert für sich generieren, aber auch für unsere Gesellschaft.
Gut, bevor die beiden Politiker antworten, würde ich ganz kurz auch zu Ihrer Anmerkung mit der Verpflichtung auf Leitungsebene eben an diesen Diversity-Maßnahmen teilzunehmen. Das ist wichtig, dass Sie das aufwerfen, weil da kann ich nur den Bogen spannen zur Berliner Landespolitik, wo zurzeit ja gerade das Landesantidiskriminierungsgesetz diskutiert wird. Also da sind auch Verbände mit einbezogen und so weiter, die ihre Standpunkte abgeben. Da steht tatsächlich in dem Entwurf des Gesetzes immerhin genau dieser Aspekt drin. Also das sozusagen nur als Hinweis an die hiesige Landespolitik, dass man schaut, genau sowas kann in ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Also genau, oder Teilnahmegesetz, das ist ein Aspekt, den kann man da verankern, auf jeden Fall.
Ja, also die letzten beiden Punkte nehme ich mal als Anregung mit, und Sie sagten ja, die Ministerin hätte heute Morgen hier schon Zeichen in diese Richtung gegeben, dass sie mehr Vielfalt auch in der im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung haben möchte. Dann, ich sage ja, ich bin dafür aufgeschlossen, und ich höre mir dann sicherlich auch gerne an, was sie demnächst dann dort berichtet. Dass ich jetzt konkret Ihnen da auch schon was nennen kann, das ist sicherlich noch nicht der Fall, aber ich glaube, den Punkt haben wir auch hinreichend besprochen. Das nehme ich als Hinweis mit. Dann ging es ja nochmal um die AfD. Was kann man machen? Wie kann Politik reagieren? Ich muss mal sagen, wo ich damals das politische Amt übernommen habe, im Wahlkampf, dann war ich auch bei einer Podiumsdiskussion, und da war dann auch der AfD-Vertreter, der entsprechend für den Landtag kandidiert hatte. Es fing schon damit an, dass er, es wurde losgezogen, wer dann die Vorstellungsrunde beginnen sollte. Da hat er die 1 gezogen. Und dann wurde er gleich ganz nervös und sagt, nee, das kann ich nicht, das erste Mal, dass ich hier vor Leuten rede, und möchte ich nicht, und da muss ich jetzt weggehen. Und der Journalist der örtlichen Tageszeitung sagt dann, ja Mensch, Sie müssen sich, brauchen Sie ja nur vorstellen, wer Sie sind, wo Sie herkommen, was Sie vielleicht für Ziele haben und so. Nein, da wollte der schon weggehen. Mit meiner guten Art habe ich dann gesagt, gut, ich hatte die 3 gezogen, dann fange ich an, um ihm natürlich auch eine Chance zu geben. Dieser Mann ist nachher in den Kreistag gewählt worden, also im Landesamt nicht. Der, und da ist die Presse jetzt mal vorteilhaft, hat jetzt seit einem guten Jahr noch nicht an einer Sitzung teilgenommen. Der ist nur bei der Konstituierung damals gewesen, in seinem Gemeinderat und dann parallel in dem Kreistag. Und jetzt hat die Presse vor ein paar Wochen einen großen Bericht gehabt, wo ist der anonyme AfD-Mann. Also nicht nur, dass er vielleicht die Angst hatte, auch sich Leuten dann zu stellen, sondern auch einfach, man bekommt ja auch ein bisschen Geld dafür, das ist ihnen auch von Gemeinde- und Kreisseite schon gekürzt worden, beziehungsweise mittlerweile ganz eingestellt worden. Der hat noch nicht einen Handschlag damit getan. Und das war mal eine positive Pressemitteilung. Da hat der ganze Landkreis drüber gesprochen, was ist das denn für einer, wieso macht der sowas? Und das gab mal so ein bisschen Aufwind, dass man sieht, dass da oft nur hohle Phrasen hinter sind. Andererseits, was Sie angesprochen haben, ist ja das Problem, dass leider zu viel über die AfD auch gesprochen wird. Man muss da sich gar nicht drauf einlassen. Meine erste Rede im Niedersächsischen Landtag, und das behält man ja, die war zum Verbot des Schächtens. Die AfD hatte ja einen Antrag gestellt, dass das Schächten in Niedersachsen verboten werden sollte. So, es ist laut Tierschutzgesetz, ist es ja sowieso verboten, Tiere betäubungslos zu schächten. Es können aus religiösen Gründen Ausnahmeregelungen gemacht werden. Die gibt es, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, eine im Jahr wird im Jahr ausgesprochen. Da werden 150, 250 Schafe an einem Schlachthof in Ostfriesland geschächtet. Und mehr ist das auch nicht. Wenn man die anderen Tierzahlen im Verhältnis sieht, ist das ja nur wirklich nicht mal ein Prozent, viel weniger. Der Antrag der AfD ging natürlich in eine ganz andere Richtung, dass man natürlich eine Glaubensgruppe in eine Richtung stellen wollte. Und ich habe damals, deswegen behalte ich das jetzt so gut, eigentlich, weil ich auch neu war, vielleicht weil ich auch nervös war, ruhig und sachlich mich diesem Thema angenommen und darauf geantwortet. Und andere Parteien sind, das ist jetzt kein Vorwurf, aber sind natürlich sehr emotional teilweise drauf angesprungen. Und das hat natürlich die Wirkung dann, dass oben auf der Pressetribüne die Leute natürlich auch mal sagen, was ist denn da los? Worüber reden die denn da jetzt? Nicht? Und so findet das Ganze nachher mehr Medieninteresse. Und machen wir uns nichts vor, es wird dann in der Bevölkerung entsprechende Schichten geben, die natürlich nur die Überschrift sagen, Verbot des Schächtens, ja klar, muss das verboten werden oder so. Die lesen den Text aber nachher nicht mehr, wie die Diskussion ausgegangen ist. Also die Presse hat in so vielen Bereichen eine so große Macht und Verantwortung, und ich glaube, dass wir Parteien das schon erkannt haben, aber leider können wir das uns nicht immer aussuchen, was die dann über uns auch berichten. Und die berichten meines Erachtens zu viel über die AfD. Da sollten die schon mal anfangen, einfach die Hälfte zu schreiben, dann würde uns das allen schon weiterhelfen.
Also ich kann da vielleicht nochmal ergänzen. Also die Frage war ja auch, ne, warum sind sozusagen, beschäftigt man sich denn nicht mit den Inhalten, weil das ja im Grunde einem selbst schaden würde, wenn die AfD tatsächlich das... Die Machtoption bekäme. Ich glaube, das spielt für viele Wählerinnen und Wähler eigentlich keine Rolle. Selbst für die AfD-Abgeordneten spielt das keine Rolle, was im Wahlprogramm steht. Wir sehen das ja aus dem Landtag. Also ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber im Innenbereich machen die gar nichts. Also die sind da, manchmal nicht, aber häufig schon, aber haben keine wirkliche Teilnahme inhaltlich. Also sie stellen keine Frage jetzt zum Polizeigesetz, innere Sicherheit, das ist ja deren... So, wo sie vermeintlich sozusagen das Hauptthema besetzen, da kommt nichts Inhaltliches, keine Frage, keine produktiven Sachen. Auch die Anträge, die sie in den Parlamenten stellen, da geht es häufig darum, jetzt hatten die Schächten mal ein Beispiel, Shisha, diese Wasserpfeifen. Also ich bin da fast noch für, also ich hasse Rauchen und würde sogar noch mitgehen, sozusagen aus gesundheitlichen Gründen das zu verbieten. Aber die Frage war also da ging es gar nicht um gesundheitliche Aspekte, sondern um die Überfremdung sozusagen unserer Innenstädte durch Shisha-Bars und fremde Kultur und so weiter. Also völlig absurd nichts Produktives, wie gesagt. Und so ist halt die AfD. Deshalb ist das tatsächlich auch ein Problem. Und da spielen die Medien tatsächlich eine Rolle. Also ich finde es immer schwierig, sozusagen so Medien schelten, die Medien sind schuld. Aber in dieser Stelle, ich meine, so häufig, wie der Gauland in Talkshows sitzt, so häufig wie irgendein Björn Höcke oder sonst wer, wo die noch nicht mal in irgendeinem Landtag waren, allein wegen dieser skandalträchtigen Zitate, die jedes Mal liefern, ne, wo sich jeder wie so ein Gaffer ergötzen konnte an den Zitaten, die sie rausgehauen haben, saßen die in jeder Talkshow und ne, gerade in 15, 16, wenn man sich das mal anschaut, der Mediendienst Integration hat das sehr gut mal aufbereitet, was die ganzen hier Anne Wills und so weiter an Themen hatten, an einer seltsamen Schwerpunktsetzung, der Spiegel oder auch andere Printmedien, also irre, einfach echt irre, was da sozusagen an Schwerpunktsetzung und was auch ein absoluter Push dann eben auch war, eine Unterstützung ja letztendlich auch für die AfD. Und da geht es gar nicht darum, was wollen die mit Rente das letzte Mal ging es ja um Zeitverträge zum Beispiel, Zeitarbeitsverträge bei den Landtagsbeschäftigten. Da ist der AfD-Kollege dann nach vorne gegangen, hielt eine Rede, die hätte er auch bei der DKP halten können, mit einer derart linken Werf, ne, hat er sich da eingeworfen für die Dings. Und wenn man, das fand ich sehr gut, hat der SPD-Kollege das nochmal sehr gut irgendwie aus dem AfD-Wahlprogramm, wo er meinte, sie wollen doch Zeitarbeitsverträge für die Wirtschaft, sie wollen sie sogar noch verstärken, sozusagen die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer noch kürzen. Also da ist eine Diskrepanz auch innerhalb der AfD, das interessiert keinen, was die sich da als AfD-Programm gegeben haben. Von daher ist das, glaube ich, auch ein Problem, wie gehen wir damit um sozusagen, wie antworten wir darauf? Und das andere Problem ist tatsächlich die sozialen Medien. Ich bin auch netzpolitischer Sprecher, deshalb habe ich da auch einen sehr starken Fokus drauf. Die USA-Wahlen waren da ja echt eine Zäsur, gerade was Trump sozusagen also der Wahlkampf von Trump wieder aufgebaut war. Und da muss Demokratie, also da sage ich nicht nur Politik, da muss Demokratie echt eine Antwort drauf finden, weil das demokratiegefährdend ist. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Da gab es eine Meldung über Hillary Clinton, sie würde dem IS Geld spenden, über Umwege, über eine Stiftung oder so. Da gab es eine Meldung, die zurückverfolgt werden konnte. Da hat irgendein 17-Jähriger, der bei einer Firma in Mazedonien arbeitet, für $200.000 haben die sich sozusagen den Dienst eingekauft, haben die eine Seite auf Facebook kreiert mit USA News, bla, blub, irgendwas. Und der hat diese Meldung da gepostet. Die kam von einem 17-jährigen Mazedonier in irgendeinem kleinen Nördchen, der sozusagen für seine Schule da sein Taschengeld verdient. Und diese Meldung hat mehr Likes, mehr Teil, mehr Erreichbarkeit bekommen als der New York Times Artikel, wo es um die Steuererklärung von, also die fehlerhafte Steuererklärung von Donald Trump ging. Also das muss man sich mal vor Augen führen, wie das Ungleichgewicht sozusagen da in der Wahrnehmung auch von demokratischen Akteuren und Akteuren sozusagen dann wahrnimmt. Und da ist Facebook, Fake News und all diese Problematik in sozialen Netzwerken tatsächlich ein Problem, nicht nur für Migrationsgesellschaft, sondern für eine demokratische Gesellschaft. Da müssen wir uns tatsächlich die Frage stellen, wie antworten wir drauf? Und da ist Facebook ja wie ein glitschiger Aal. Also die entgleiten uns ja tatsächlich aus allen möglichen Verantwortlichkeiten. Auch das Europäische Parlament ist ja der ganzen Sache nicht habhaft geworden, auch bei den ganzen Vorgesprächen, die es gegeben hat. Also das würde tatsächlich ein Problem für Demokratie, wenn die sozialen Netzwerke sozusagen, also da benutze ich das Wort gerne mal, ein rechtsfreier Raum wirklich werden, wo überhaupt keine Spielregeln mehr gelten und auch keine Qualitätsstandards sozusagen, was Meldungen und so weiter angeht. Das würde echt ein Problem auch für die nächsten Generationen werden.
Also sicherlich bleibt also der Umgang in den Schulen, also die Bildung, der Umgang mit Medien, der kritische Umgang mit Medien in den Schulen oder in öffentlichen Raum, da sind viele nicht drauf vorbereitet und die denken, alles was geschrieben steht, das ist dann auch, geht schon wieder nicht. Okay. Gut, aber vielleicht wollten Sie noch etwas ergänzen dazu, oder?
Also ich, ja, als ich Sie jetzt beide reden hören, habe ich gedacht, und auch Sie eben, natürlich ist es eine Sache, ich kann es durchaus nachvollziehen, dass man sagt, gut, wir möchten denen gar nicht so viel Raum geben. Andererseits sind Sie schon, also Sie sind ein Spiegel eines Teils dieser Gesellschaft. Also ich meine, es ist ja ein reales Problem. Und ich habe mich an ein Zitat von dem Autor Bernhard Schlink erinnert, der damals eben, als er zu seinem Buch Der Vorleser interviewt wurde und auch in dem Interview gefragt wurde, gut, aber warum machen Sie daraus irgendwie so eine große Sache? Ich meine, wenn man dem nicht so viel Raum gibt und so weiter, dann wird es vielleicht auch einfach kleiner. Und da hat er dann geantwortet, naja, also, und das Interview war auf Englisch, er meinte so, because they're not alien, also die sind ja nichts Fremdes oder Ausgedachtes, es ist Teil dieser Gesellschaft, also das sind Personen, die an bestimmten Stellen, vielleicht jetzt nicht die AfD-Abgeordneten selbst, wie Sie ja zu Recht ausgeführt haben, manche von ihnen, aber auf jeden Fall die Personen, die denen folgen oder die wählen, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben eben abgehängt wurden, ob es jetzt irgendwie Ost-West ist, was auch immer, und das aber dann eben nicht zu adressieren oder nicht ernst zu nehmen, ist meines Erachtens dann auch nicht die Lösung. Also ich befürchte, dass es dann das Problem eigentlich eher noch größer wird. Ne? Also man muss es adressieren, aber man muss es eben mit Gegenstrukturen, also mit Gegenstrukturen dem habhaft werden, wie Sie eben gesagt haben. Und Gegenstrukturen muss über einen Dialog hinaus, werde ich auch nicht müde, das zu sagen, wirklich müssen Hard Facts sein, wie Gesetzgebung. Und das ist, denke ich, das wird die größte Herausforderung sein.
Sie wollten ergänzen oder jetzt kommen wir zum Schluss? Hat sich erledigt. Gut, ganz zum Schluss jetzt noch eine Frage. Also wir haben ja jetzt ganz viel gehört, es geht um Handlungsstrategien und vieles haben Sie auch schon genannt. Also wie können rund 20% der niedersächsischen Bevölkerung Zugang zu einem entsprechenden Anteil an den gesellschaftlichen politischen Ressourcen erhalten? Ganz konkret und ganz kurz. Aus Sicht Ihrer Partei, aus Sicht der...
Ich hätte es ja eingangs schon gesagt, für uns als Partei, als Grüne, wir haben schon einen sehr basisdemokratischen Anspruch. Also diejenigen, die Mitglieder sind, jetzt heute ist ja gerade, deshalb wäre ich fast nicht gekommen, heute Bundesparteitag unter Grünen. Und da können 20 Mitglieder, egal welche Position sie im Amt oder irgendein Amt haben oder nicht, sich zusammentun, einen Antrag schreiben und den einbringen. Und da wird dann von Parteispitze bis zum normalen Basismitglied, alle müssen sich damit befassen, damit diskutieren. Man ist sozusagen mittendrin in der Herzkammer der Partei und der Diskussion. Und das ist natürlich ganz entscheidend für uns, weil genau diese Menschen dann auch prägend sein können für Beschlüsse, für Parteihandeln, für Parteiprogrammatik, aber auch für Kandidatinnen und Kandidaten zum Beispiel, wenn Listenaufstellungen sind, wenn Personen wieder kandidieren möchten und dass sie eben dann auch dementsprechend ihren Fokus setzen. Das ist für eine Partei super belebend, super vitalisierend. Also das ist für uns total, also da profitieren wir als Grüne massiv von. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dann auch übertragen muss, auch auf staatliche Stellen. Das wird man nicht eins zu eins hin so hinbekommen, aber es muss eben auch niedrigschwelliger und auch eine Möglichkeit der Teilhabe eben gehen. Das muss möglich sein in der Verwaltung. Da müssen mehr Menschen mit Migrationshintergrund einfach rein. Und wie gesagt, also die Frauen leben schon immer in diesem Land und haben immer noch nicht die Hälfte der Macht. Die Migranten leben noch nicht so lange in diesem Land, aber bis sie sozusagen auch an den Anteil kommen, den sie hier ausmachen, das wird wahrscheinlich auch ewig dauern. Also deshalb glaube ich nach wie vor, es braucht Quoten, die klug angesetzt sind, auch klug dorthin, jene, die nicht weniger qualifiziert, sondern die identisch selbe Qualifikation haben, aber genau auch eben in diese Stelle kommen, weil wir es ja sehen, ich bin Jurist, die Justiz ist wirklich sehr knochenhart und sehr erzkonservativ. Also da kommen nicht mal Frauen sozusagen, oder auch da wird auch selbst die Religion spielt da noch eine Rolle, ob man sozusagen aus welcher Ecke Niedersachsens man kommt, welcher Konfession man angehört oder ne, wo man vielleicht, ob man sonst wo in einem Turnverein mal war, wo ne, die anderen sich vielleicht auch nochmal kennen. Also da spielen ganz unterschiedliche Strukturen eine Rolle. Also das muss aufgebrochen werden. Da muss der Staat neutral sein und all diejenigen auch eine Chance eben geben, in gleichem Maße und eben auch Abbild der Gesellschaft sein. Das ist, glaube ich, ein Anspruch, den wir politisch, wie gesagt, für die Landtage, für die Bundestage, aber auch für die Kommunalparlamente schaffen müssen. Und da müssen wir uns aber auch, und das ist tatsächlich ein Problem, wenn man neu in eine Partei kommt, bei den Grünen ist das übrigens nicht anders, ist das schon immer wie so ein bisschen, als kommt man erst so nach 3-4 Monaten in eine neue Klasse. Alle kennen sich schon, alle haben so einen Slang, so eine gleiche Sprache, ne, also sie haben so einen gemeinsamen Nenner und man kommt eben neu dazu. Und das ist echt schwierig. Als ich neu in die Partei kam, brauchte ich auch Leute, die mir dieses grüne Deutsch nochmal übersetzt haben. Was meinen die eigentlich mit diesen ganzen Abkürzungen und so weiter und so fort? Oder ne, was ist die Debatte und was sind die kritischen Punkte? Da brauchst du auch Mentoring-Programme oder Unterstützung sozusagen von Leuten innerhalb einer Partei. Das gibt es ja vom Sozialministerium schon für Frauen zum Beispiel, stärker Frauen auch zu motivieren und heranzuführen an die Politik. Das könnte es auch so für Menschen mit Migrationshintergrund geben. Und es braucht halt eine viel stärkere auch Kampagne einfach auch, um Menschen positiv mit Migrationshintergrund zu besetzen. Einfach das Thema und auch in die Verwaltung, Lehramt, Polizei oder auch Statistisches Bundesamt oder was auch immer. Also auch die langweiligen Jobs muss jemand machen. Also da muss in allen Bereichen sozusagen eine stärkere Kampagne.
Statistik langweilig sind.
Ja, für mich.
Das ist Perspektivsache, würde ich sagen.
Ich wollte niemandem zu nahe treten.
Herr Eilers, ganz kurz.
Ja gut, zur Quote habe ich mich vorhin schon geäußert. Sie mag ein Mittel sein, muss man kritisch nochmal betrachten. Parteipolitisch, was Herr Ohner jetzt gerade nochmal sagte, ist ja so, dass wir uns alle ein bisschen Sorgen machen müssen. Wir sind in der Demokratie, auch die CDU freut sich natürlich über jeden, egal wo er herkommt, wenn er in der Parteiarbeit mitmacht. Ob das nun die Anträge sind, die ich auch auf einem leichten Weg bei der CDU stellen kann, mir macht schon Sorgen, dass man natürlich, Herr Pantazis ist ja heute nicht mehr gekommen hier, aber natürlich so Entwicklungen, dass die SPD auch als Volkspartei ja, ihre Bedeutung verliert und so weiter, das sollte uns allen zu denken geben. Uns bringt es, glaube ich, nichts, wenn wir in viel klein-klein verfallen und jeder in irgendwelche Richtung laufen will. Man kann da denken, wie man will, aber ich glaube, in den letzten Jahren, und man sieht es ja eigentlich auch in Deutschland an einer Erfolgsgeschichte, dass uns doch dieses konstruktive Streiten mit, ich sag mal, 4 Parteien gut weitergebracht hat. Ob wir diese ganze Zersplitterung da brauchen oder auch das, ich sag mal, Wahlbeteiligung hier und da sind sie ja nochmal steigen, aber dass Wahlbeteiligung auch abnehmen, das sind eigentlich ja so Ängste, die mich mehr treiben, wo ich sage, wenn die Leute dann das Interesse an der Demokratie da verlieren, ja, dann haben wir ein Riesenproblem, dann können wir auch keine Veränderungen hier mehr erreichen und vornehmen, egal in welche Richtung die nun gehen wollen.
Okay, danke schön.
Ich denke, also ich habe meine Ansichten ziemlich klar in dem Vortrag zu deutlich gemacht und auf den würde ich eigentlich vollumfänglich verweisen wollen. Sie waren ja alle da.
Okay, danke schön.
Ja, also dem ist auch wirklich nicht viel hinzuzufügen. Ihr Vortrag hat das genau auf den Punkt gebracht, woran gearbeitet werden sollte, müsste und es ist für uns jetzt erfreulich zu erfahren, dass eben die Kommission wieder, die Arbeit in der Kommission wieder aufgenommen wird. Und wir können Ihnen als Ampfen versprechen, dass wir uns da intensiv und sehr gut beteiligen werden und genau hingucken werden, was Sie da in der Landespolitik machen und ja, genau allen entgegentreten, die unser Teilhabeanspruch und Zugehörigkeit zu Niedersachsen in Frage stellen und genau wirklich intensiv halt uns einbringen werden, um auch nochmal sie aufzufordern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Also ich bin dabei, wir hatten gerade gucken gerade mit so großen Augen. Ja, und er sagt auch gerade schon, also das ist wie eine Drohung. Also ich hoffe, dass wir da vernünftig miteinander reden. Nein, aber ich habe ja schon das Gefühl, vielleicht, wenn wir uns da wieder treffen, Sie haben ja das Zeug dazu, sich auch durchzusetzen.
Gut, vielen Dank.
Keine Angst.
Vielen Dank. Nein, einige Antworten haben wir bekommen, viele nicht. Also was die Demokratie braucht, sagt unsere Demokratie, ist in Gefahr. Wir brauchen viel, viel mehr aktive Migrantinnen und Migranten. Oder Menschen oder Bürgerinnen und Bürger, die aktiv sich beteiligen und die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Aber nochmal zum Ehrenamt. Ehrenamt wird ja gefördert im Bereich des Sozialen. Also da gibt es gar keine Fragen. Da sind sehr viele Frauen aktiv und übernehmen Verantwortung. Im politischen Bereich, das wird nicht gefördert. Da fehlt es noch. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was tun. Das letzte Wort hat jetzt Dr. Anwar Haddad.
Ja, also auch vielen Dank an unsere Referentin den ganzen Tag, auch an die Teilnehmer des Podiums. Vielen Dank auch an Sie. Also ich fand, dass das Konferenz heute hat mir unheimlich viel gebracht. Man hat was Neues gelernt. Die Lage ist ernst, das haben wir heute auch insbesondere im Laufe des Vormittags auch erfahren können. Da ist auch diese Studie, die am Mittwoch die Ergebnisse veröffentlicht wurde, ist, macht mir auch viele, glaube ich, von Ihnen Sorge. Was jetzt die Frage der Politik betrifft, denke ich, dass man die Politik nicht überfordern darf. Und die und die Erwartung auch ein bisschen nach unten drucken, weil wir haben ja auch festgestellt, und das ist auch meine Überzeugung, diese Frage, und da möchte ich gern, dass wir ab heute, weil es heute auch deutlich geworden ist, nicht mehr, also die Sachen bei Namen nennen. Wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland, die strukturell verankert ist. Da, also das müssen wir auch, glaube ich, immer wieder darauf hinweisen. Diese Frage der Rassismusbekämpfung ist es eine gesamte gesellschaftliche Aufgabe. Es ist unsere jede Aufgabe, vor allem die zivile Gesellschaft ist es unheimlich wichtig, weil wir haben ja auch gemerkt, dass die Politik agiert eher nach eigenem Interesse, Wählerinteresse, und da haben wir auch festgestellt, auch in dem Umgang mit dem AfD, dass es viele Politiker oder große Teile der politischen Elite eher abwarten, reagieren, und was auch die AfD damit gedroht hat, die Parteien vor sich nach rechts zu treiben, ist es auch eine zum Teil Realität geworden. Ich will jetzt die Diskussion nicht nochmal öffnen, aber ich denke, ist es auch ein großer Teil unserer Verantwortung, der Verantwortung für jeder von uns. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall, und ein gutes Heim. Danke.